Der Schöpfer ist der beauftragte Engel des Gottvaters. In der Davar-Übersetzung wird 1. Mose 2, 2 und 3 folgendermaßen wiedergegeben. Und Elohim vervollständigte in dem siebten Tag seinen Auftrag, welchen er getätigt. Und er hörte auf in dem siebten Tag von all seinem Auftrag, welchen er getätigt. Und Elohim segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn in ihm hörte er auf von all seinem Auftrag, welchen Elohim erschuf zum Tun. Es war also vom Hebräischen her nicht lediglich ein Werk, welches der Schöpfer machte, sondern er tätigte einen Auftrag, Melacha. Gott war deshalb ein Beauftragter, Malach. Ein Malach ist biblisch aber ein beauftragter Bote oder Engel. Somit ist klar, dass der erschaffende Elohim ein vom Gottvater beauftragter und entsandter Engel war. Von wem sonst? Welcher in 1. Mose 2,4 als Yahweh Elohim bezeichnet wird. Elohim und Yahweh Elohim sind identisch. Gemeint ist ein und derselbe Gott. Der Sohn Gottes ist demnach der den Namen seines Vaters tragende, beauftragte Yahwehs. Charles Ryrie beschreibt in Die Bibel verstehen zum Thema der Engel des Herrn. Zwar lässt sich diese Bezeichnung auf jeden Engel Gottes anwenden, aber der Engel des Herrn wird oft als Gott identifiziert und doch von ihm unterschieden. Dies ist ein klarer Hinweis auf mehrere Personen innerhalb der Gottheit. Yahweh, der Gott der biblischen Vorväter Abraham, Isaak und Jakob, wird in 2. Mose 3,2 beauftragter Engel Yahwehs genannt, was bedeutet, dass der Gottsohn in seiner Engelstufe den Vaternamen Yahweh trug. Dies konnte er allein deshalb tun, weil er in der Dreieinigkeit wesenseins mit Gott ist. 2. Mose 3,2. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch, und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Weil Yahweh gemäß Malachi 3,1 seinen Boten vor dem Kommen des Beauftragten, Engel seines neuen Bundes, geschickt und Jesus in Matthäus 11,10 diese Bibelstelle direkt auf Johannes den Täufer und sich selbst bezieht, ist Jesus Christus Yahweh, der zu seinem Tempel kommende Herr und Beauftragte des Yahweh-Vaters. Der Sohn Gottes ist das wesenhafte Angesicht des Yahweh-Vaters. Malachi 3,1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Matthäus 11,10. Dieser ist es, von dem geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Johannes Pflaum kommentiert Malachi 3,1 in seiner Schrift »Jesus ist der Yahweh des Alten Testaments« folgendermaßen. Yahweh sagt hier die plötzliche Ankunft des Herrn Adonai voraus. Dass damit niemand anders als Gott selbst gemeint sein kann, wird nicht nur durch den Gebrauch dieses Namens im Alten Testament deutlich. Zu seinem Tempel wird der Herr plötzlich kommen. Somit kann nur Gott selbst damit gemeint sein. Das Ganze wird noch verstärkt, indem der Herr zugleich auch der Bote des Bundes genannt wird. Diese Schriftstelle hat sich zum ersten Mal bei dem ersten Kommen des Herrn Jesus erfüllt. Das Johannesevangelium berichtet in Kapitel 2, 13 bis 25 von der ersten Tempelreinigung, am Anfang des öffentlichen Wirkens Christi. In Matthäus 21, 12 bis 17 wird die zweite Tempelreinigung am Ende der öffentlichen Wirksamkeit des Herrn beschrieben. In Malachi 3, 1-6 sehen wir, wie so oft im Alten Testament, den Bogen vom ersten Kommen Jesu bis hin zu seiner Wiederkunft gespannt. So war das plötzliche Kommen des Herrn zu seinem Tempel bei dem ersten Kommen Christi kein Anlass zur Freude für sein Volk, sondern mit dem Gericht der Tempelreinigung verbunden. Genauso wie es Malachi als ein erschreckendes Ereignis vorausgesagt hat. In diesem Zusammenhang ist noch etwas interessant. Der Prophet Hesekiel beschreibt in Kapitel 10, wie die Herrlichkeit Gottes den ersten Tempel, den salomonischen Tempel, in Richtung Osten verlässt. Hesekiel 10,19. Danach wurde der Tempel dem Gericht Gottes preisgegeben. Christus verließ den zweiten Tempel, Serubabels Tempel, der von Herodes ausgebaut wurde, ebenfalls in Richtung Osten zum Ölberg hin. Anschließend sprach er von der bevorstehenden Tempelzerstörung. Die Rückkehr der Herrlichkeit des Herrn in den vierten Tempel wird in Hesekiel 43,2 ebenfalls von Osten kommend beschrieben. Christus wird bei seiner Wiederkunft auch von Osten herkommen. Damit wird der enge Zusammenhang zwischen der Herrlichkeit Gottes und dem Messias deutlich. So beschreibt auch Maleachi das plötzliche Kommen des Herrn zu seinem Tempel und macht damit deutlich, dass der Messias Jahweh selbst ist. Dass der Gott Israels der Engel Jahwehs ist, bestätigte Stephanus. Gemäß Apostelgeschichte 7, 35 und 38 führte dieser Dornbuschengel Israel aus Ägypten heraus, redete auf dem Sinai mit Moses und begleitete das Volk während der Zeitdauer von 40 Jahren. Apostelgeschichte 7, 30. Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Apostelgeschichte 7, 35. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten: Wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt? Den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt, durch die Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Apostelgeschichte 7, 38. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Als der Engel des Angesichtes Jahwehs sprach Jesus Christus, der Engel Jahwehs, aus dem feurigen Angesicht Gottes heraus. Das heißt, der Sohn Gottes war inmitten des Heiligen Geistes anwesend. Gemäß Galater 3, 19 und 20 und Apostelgeschichte 7, 53 übermittelte der einzig wahre Mittler des Gottvaters das von den Engeln angeordnete Gesetz an die Menschen. Hierzu wurde Jahweh von Jahweh entsandt. Siehe hierzu auch das Kapitel: Weil Jesus der Schöpfer ist, ist er auch der Gesetzgeber vom Sinai, in der vorliegenden Erklärung. Galater 3, 19 und 20. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Apostelgeschichte 7, 53. Die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Bereits Jakob wusste, dass Jahweh, der Gott Abrahams und Isaaks, sein persönlicher Erlöser aus dem Bösen, ein Engel Jahwehs ist, wie 1. Mose 48, 15 und 16 zeigt. Und er segnete Josef und sprach: der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben, und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Der Schöpfer ist kein gewöhnlicher Engel, sondern Gott. Dass dieser Jahwe geheißene Engel Jahwes kein Geschöpf ist, sondern mit Gott gleichgesetzt wird, bestätigt Jesaja 63, 9. Obwohl Jesus der Beauftragte des Gottvaters ist, ist er kein gewöhnlicher Engel. Denn als ein Teil der Trinität bleibt er stets der Gott und Schöpfer allen Seins, der von den Engeln Gottes angebetet und bedient wird. Warum Jesus der Herr des Sabbats ist, versteht man nur, wenn man weiß, dass er, der den siebten Tag heiligende und segnende Gott ist, welcher in ihm von seinem Auftrag des Erschaffens abließ, denn allein Jahwe Elohim, der Schöpfer des Sabbats, kann über diesen Tag nach Belieben verfügen, da er ihn eingesetzt hat. Darin, dass Jesus dem Gesetz des Sabbats nicht unterworfen ist, gleicht er dem Vater. Johannes 5,17. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Manfred Macher schreibt: Denn Jesus gab eine autoritative Interpretation des Sabbats, welche in den 10 Geboten begründet war, die derselben Autorität wie derjenigen des Gesetzgebers entsprach. Der über alle Engel gesetzte Thron Jesu besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Zeugen Jehovas Wiedergabe von Hebräer 1,8 mit in Bezug auf den Sohn, Gott ist dein Thron für immer und ewig, stellt einen absurden Versuch dar, das biblisch klare Zeugnis der Gottheit Jesu durch sprachliche Kniffe zu verhüllen. Denn wie sollte Gott der Thron Jesu sein? Benedikt Peters widerlegt auf www.kai.org auch andere Hebräer 1,8 betreffende sprachliche und theologische Kunststücke der Wachtturmgesellschaft. Die Überlegenheit des Mittlers des Neuen Bundes allen Geschöpfen gegenüber bezeugen Hebräer 7, 8, 9 und 12. Jesus Christus ist von Natur aus besser als irgendjemand oder irgendetwas im Universum. Er ist größer als Moses in der Ruhe, die er gibt, und in der Erlösung, die er bringt, ist Jesus besser als Josua. Er ist besser als Aaron. Wegen der Endgültigkeit seines Opfers und der gegenwärtigen Stellung des Sohnes ist sein Bund überlegen. Das Amt, Heiligtum und das Opfer seines Bundes sind besser. Jesus ist höher als die Engel in seiner Person. Er ist höher als die Engel in seinem Werk. Er ist größer als die Engel in seiner Autorität. Der Sohn ist größer als die Engel in seiner Vollkommenheit als Mensch. Jesus ist größer als die Engel in seiner Überwindung von Sünde und Tod. Hebräer 1,5. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Und wiederum: Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Hebräer 1,8. Von dem Sohn aber: Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Jesu Vorrangstellung allen geschaffenen Engeln gegenüber bringt Paulus in Hebräer 1,13 folgendermaßen auf den Punkt: Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Benedikt Peters kommentiert dieses Zeugnis wie folgt: Er aber hat sich als einzige Person im Universum auf den Thron gesetzt. Für die jüdischen Empfänger dieses Briefes war vielleicht gerade letzterer Hinweis der eindrücklichste. Sie waren vom Alten Testament her gewohnt, dass im Himmel nur Gott sitzt. Alle seine Diener, seien es die Engel im Himmel oder Menschen auf der Erde, stehen vor ihm. Kein erschaffenes Wesen trägt den Namen Gottes und kein Geschöpf wird einziger Sohn Gottes genannt. Da der Gottsohn aber Yahweh Elohim ist, ist er der Gott und Schöpfer, der auf dem obersten Zentrum seines himmlischen Thrones sitzt. Allein Jesus teilt die Herrlichkeit des Gottvaters, denn kein geschaffener Engel darf zu dessen Rechten sitzen. Seinen dienenden Engelstatus, Sklave, nahm Jesus also ebenso ein wie später sein Dasein als Mensch. In der Dreieinigkeit mit dem Heiligen Geist und dem Gottvater blieb der Sohn aber trotz seines Weges in die Tiefe stets der Gott des Alls, mit welchem sich kein erschaffenes Wesen vergleichen kann. Römer 9,5. Deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Der Sohn ist also sowohl Yahweh, Herr, als auch der die Welt erschaffende, besondere Engel Yahwehs, Engel des Herrn. Das heißt, Jesus ist der selbst nicht erschaffene, Beauftragte des Gottvaters, was biblisch durch 1. Mose 16 und 22 und Richter 6 beispielhaft belegt wird, denn in diesen Bibelstellen geht es eindeutig nicht um den Gottvater. Das kann es auch gar nicht, denn wie bereits erklärt, hat noch niemand außer Jesus den Gottvater gesehen. Außerdem hätte Abraham seinen Sohn Isaak ganz sicher nicht irgendeinem Engel geopfert, sondern allein dem Gott seines Enkels Jakob, also dem Engel des Yahweh Vater Gottes, dem Schöpfer der Welt und Gott Israels, Jesus Christus. Man beachte im Folgenden den Wechsel der Bezeichnungen Engel des Herrn und Herr, Yahweh, für ein und dieselbe Person. 1. Mose 16,7 Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. 1. Mose 16,13 Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? 1. Mose 22,11 Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham! Und er sagte, hier bin ich. 1. Mose 22,15 und 16 Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Richter 6, 12, 14, 16 und 20 Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Und der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da, die Brühe aber gieße aus, und er machte es so. Weil Jesus der Schöpfer ist, ist er auch der Gesetzgeber vom Sinai. Jesus stellte in Johannes 8 fest, dass sein Vater nicht der Gott Israels ist, denn das Volk erkannte ihn nicht. Johannes 8, 53 bis 55. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Da ihnen der Vater nicht bekannt war, zur Zeit des alten Bundes hielt er sich fast immer im Hintergrund, kann er nicht ihr Bundesgott gewesen sein. Wer war es aber dann? Die Antwort lautet Jesus Christus, denn er ist gemäß Nehemia 9, 6 und 13 und 1. Mose 2, 2 und 4, der Gott Elohim und Herr Yahweh, also der Schöpfer und Bewahrer des Alls und Gott seines erwählten Volkes, wie Johannes 1, 3 und 14 bestätigt. Denn gemäß Römer 7, 2 bis 4 ist Jesus der verstorbene Gesetzgeber vom Berg Sinai, welcher als ein ganz anderer Mann zu einem neuen Ehebund auferweckt wurde. Tod und Auferstehung treffen nicht auf den Vater zu, sondern auf den Sohn. Nehemia 9,6. Du, Herr, bist es, du allein. Du hast den Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig, und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. Nehemia 9,13. Und auf den Berg Sinai bist du herabgestiegen und hast vom Himmel her mit ihnen geredet. Und du hast ihnen klare Rechtsbestimmungen und zuverlässige Gesetze, gute Ordnungen und Gebote gegeben. 1. Mose 2,2 und 4. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Johannes 1,3. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Johannes 1,14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Römer 7,2-4. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Der Schöpfer ist der Erlöser, Heilige und Messias. Wenn man Kolosser 1,16 mit Jesaja 43,3-7 logisch kombiniert, wird klar, dass Yahweh Elohim, der Gott und Heilige Israels, der einzige Retter aller, niemand anderes ist als Jesus, der Erschaffer der Welt, welche er machte, damit sie ihn zu ihrem Ziel hat. Siehe hierzu auch den Abschnitt, die Identität Jesu betreffende Irrlehre der Zeugen Jehovas, im Artikel die falsche Lehre der Zeugen Jehovas. Jesus Christus, der von den Juden geleugnete Heilige und Gerechte, ist laut Apostelgeschichte 3,14 und Jesaja 43,3 der Yahweh Elohim und Heilige Israels, der verschmäht wordene Retter seines erwählten Volkes. Apostelgeschichte 3,14. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Jesaja 43,3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Wie in 1. Samuel 2,2 in Verbindung mit der zitierten Bibelstelle in der Apostelgeschichte zeigt, ist Jesus Christus der einzig heilige Yahweh. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, und kein Fels ist wie unser Gott. Johannes Pflaum erklärt, in Jesus ist der Yahweh des Alten Testaments. In Jesaja 41,14 wird ebenfalls deutlich, dass Yahweh der Erlöser und der Heilige Israels ein und derselbe ist. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Johannes Pflaum ergänzt seinen Hinweis mit Jesaja 44, 23 und 24, um zu zeigen, dass der Messias Yahweh ist. Juble, du Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und all ihr Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst, und an Israel verherrlicht er sich. So spricht der Herr, dein Erlöser, und der dich vom Mutterleib angebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte. Ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Pflaum erklärt, vom Textzusammenhang geht es hier um die Errettung Israels und das Tilgen seiner Sünden. Wieder betont Yahweh, dass er Jakob erlöst und nennt sich selbst den Erlöser. Außerdem wird noch etwas an dieser Stelle deutlich. Gott betont sein alleiniges Handeln bei der Schöpfung. Außer ihm war niemand daran beteiligt. Einmal müssen wir diese Stelle im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Pluralnomen Gottes bei der Schöpfung sehen. Unter Hinweis auf Kolosser 1, 15-17 schreibt der Autor: Jesaja 43, 23 und 24 hebt Yahweh als den alleinigen Schöpfer und Erretter Israels hervor. Deshalb kann der Messias im Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift sowohl als Schöpfer wie auch als Retter nur Yahweh selbst sein. Der große Trost und die damit zusammenhängenden Verheißungen für Israel beginnen ab Jesaja 40. In diesem Kapitel wird zuerst ein prophetischer Vorausblick auf den Dienst von Johannes dem Täufer als Wegbereiter des Messias gegeben. Die Erfüllung dieser Prophetie lesen wir in Matthäus 3, 1-3. Interessanterweise wird Johannes der Täufer sowohl bei Jesaja wie auch in den neutestamentlichen Parallelstellen nicht der Wegbereiter des Messias genannt, sondern der Wegbereiter Yahwehs und der Wegbereiter Gottes.